Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Jetzt mit drängenden modernen Fragen. Warum lassen sich immer mehr Menschen schönheitsoperieren? Warum schnallen sich viele beim Joggen einen Tracker um Schritte, Puls und Herzschlag zu messen? Warum posten manche ihr frisch serviertes, super veganes Menü sofort auf Instagram? Weil sie alle einen an der Waffel haben, so würde meine persönliche Antwort schnöde lauten, weitaus differenzierter, eleganter und ideenreicher formuliert das Andrea Gerg, meine Lesart-Kollegin, Alltagssoziologin und Schriftstellerin in ihrem neuen Buch, das sie mit der Illustratorin Moni Port geschaffen hat. Ich bin dann mal raus, Ideen gegen den Optimierungswahn. Hallo im Studio, Andrea.
Hallo Joachim.
Fast 50 Maßnahmen. Sprich, Kapitel hast du dir ausgedacht. Was hat denn dazu den Anstoß gegeben? Gab es irgendetwas Besonderes, was dir anscheinend so auf die Ketten ging, dass du gesagt hast, ich will jetzt raus?
Ja, irgendwann habe ich die Moni Port getroffen und wir haben uns beide darüber unterhalten, dass uns aufgefallen war, wo man hinkam, egal bei welchem Abendessen, es war noch vor Corona, überall sprachen die Leute begeistert davon, wie toll sie angefangen haben zu entrümpeln und wie sie ihr Leben, wie sehr das verändert hat, wie viel freier sie sich fühlen, nur weil sie immer aufgeräumt haben. Und dann wollten wir eigentlich erst was gegen diese Ordnung machen und dann fiel uns aber so im Gespräch auf, eigentlich bezieht sich das ja auch ständig auf den Körper, auf die Ernährung, sogar beim Schlaf muss man irgendwie perfekt funktionieren und wir haben uns dann gefragt, warum wird das eigentlich so fanatisch betrieben und in moralisch-seelischer Hinsicht weniger? Ich meine, man hätte sich ja gerade anfangs Corona auch mal fragen können, wie werde ich ein besserer Staatsbürger oder wie mache ich irgendwie eine bessere Figur als Mensch, aber meistens geht es um diese technischen Sachen und ehrlich gesagt, wenn man sich mal überlegt, wen man richtig toll findet, irgendwelche Popstars, wenn die immer erst die Abstellkammer aufgeräumt hätten, bevor sie einen coolen Song geschrieben hätten, dann sähe die Welt wahrscheinlich ziemlich leer aus.
Aber du selbst schreibst, du hättest auch einen nahezu zwanghaften Ordnungswahn.
Ja, das ist ehrlich gesagt eine Ordnung, die, glaube ich, nur für mich ordentlich aussieht, für andere nicht. Ich würde eher sagen, das ist so ein Zwang, dass bestimmte Dinge müssen eigentlich immer da sein, wo ich denke, dass sie hingehören. Und mir hat mal jemand erklärt, das zeugt eher von einem schwachen Selbstbild, während jemand, der vollkommen entspannt auf einem vollgerümpelten Bett liegt und die Gedanken sozusagen über so eine Landschaft aus leeren CD-Hüllen, gebrauchten Klamotten und irgendwelchen Kisten schweifen lassen kann, dass der viel mehr in sich gefestigt ist. Und das, finde ich, macht ja diesen lässigen Lebensstil eigentlich erst so richtig sympathisch.
Wir sehen uns ja leider nicht, Andrea. Wegen Corona musst du in einem anderen Studio hier im Haus sitzen. Aber ich stelle mir vor, dass du heute extra für diese Sendung in 13 cm hohen Christian Louboutin-Stilettos in den Sender geschritten bist. Von solchen Luxus-Pumps gibt es nämlich, schreibst du auch ein Kapitel, zum Stichwort, sich mal was schön, unnützes, ungesundes gönnen.
Ja, genau. Da habe ich selber kann leider in diesen herrlichen Schuhen nicht mal bis zur Toilette starksen. Aber ich habe für dich extra den Leopardenmantel angezogen.
Wow.
Und Lippenstift, obwohl man das ja unter der Maske eh nicht sieht. Aber nein, ich habe mal ein Porträt über Christian Louboutin gesehen und da hat er erzählt, als er seinen ersten Laden in Paris aufgemacht hat, stand sehr, sehr lange so eine Kundin vor ein paar Schuhe, die er kreiert hatte, aus roséfarbenem Crêpe de Chine mit so Puschel vorne drauf aus Schwanenfeder und dann seufzt die irgendwann und sagte, ah, das ist so herrlich unnütz, das muss ich haben. Und das fand ich so toll, weil es zeigt, wie echter Luxus funktioniert. Also jetzt nicht Protz, ich muss irgendwie auf den Putz hauen, damit andere mich bewundern. Das ist gerade wieder kein Luxus. Das sagt zum Beispiel der Jenaer Philosoph Lambert Wiesing, der hat das erforscht. Und der sagt, bei wirklichem Luxus geht es quasi um Zweckfreiheit, also um die Stimmung, die sich bei jemandem einstellt, der etwas als Luxus empfindet. Das kann also auch freie Zeit sein oder Spielen ist auch so eine Art Luxus. Also wenn man so ganz bei sich ist. Und ich finde toll, Oscar Wilde hat es schön auf den Punkt gebracht. Der sagte, man versehe mich mit Luxus, auf alles Notwendige kann ich verzichten.
Ich als alte Couchkartoffel habe natürlich besonders die Kapitel verschlungen, wo es ums faule Abhängen geht. Um süße Nichtstun, wie es früher mal hieß, jetzt leider völlig out. Was wären denn hier so die besten Methoden?
Na ja, zum Beispiel, als ich Kind war, da haben wir immer meine Oma im Ruhrgebiet besucht und ich werde nie vergessen, dass da immer so Frauen hemmungslos mit Lockenwicklern dann im Haar im Fenster hingen und sich über die Straße hinweg mit einem Pott Kaffee in der Hand unterhalten haben. Sowas sieht man ja gar nicht mehr. Also hemmungslos zur Schau gestelltes Nichtstun ist irgendwie out. Dabei ist es ja tatsächlich so, dass ohne Muße, wissen wir alle, eigentlich nicht wirklich was entstehen kann. Also wenn man jetzt eine Schreibhemmung hat, man kommt nicht weiter, ist am besten, man macht erstmal nichts.
Ich meine, bei diesem Kapitel, beim produktiven Nichtstun, hilft interessanterweise auch wirklich immer die Literatur. Logisch, dass bei einer Leseratte wie dir die Zitate dann nur so purzeln. Aber schon bemerkenswert, wie viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die ja doch immer fleißig am Schreibtisch sitzen, genau darüber geschrieben haben, um es wirklich nichts tun, ne?
Genau, also ich habe mal mich mit Ralf Rothmann zum Beispiel darüber unterhalten und der hat erzählt, je erfahrener er als Schriftsteller wird, umso mehr fällt ihm auf, dass das eigentlich Wichtige dann passiert, wenn man eben nicht schreibt, also wenn man spazieren geht, auf der Couch liegt und eben die Gedanken freilässt. Und das fand ich irgendwie sehr interessant und tatsächlich ist zum Beispiel das Liegen offenbar fürs Schreiben ganz wichtig. Marcel Proust oder auch Colette haben im Liegen eigentlich im Bett gelebt und da ihre wichtigsten Werke geschrieben oder Truman Capote. Die hat mal gesagt, ich kann gar nicht denken, wenn ich mich nicht hinlege. Und Oscar Wilde, um ihn nochmal zu zitieren, der sagte, gar nichts tun ist die allerschwierigste Beschäftigung und zugleich diejenige, die am meisten Geist voraussetzt. Da muss man mal kurz nachdenken, was meint er eigentlich damit? Und dass er meint, dass das Nichtstun bedeutet nicht automatisch, dass gar nichts passiert. Der Gerhard Poll, der tolle Kabarettist, der hat gesagt, da passiert ja nur scheinbar nichts, weil in Wahrheit tanzen Staubkörner durch die Luft oder das Licht verändert sich, irgendein Insekt kommt zum Fenster reingeflogen. Man muss sich diesem Angebot, was passiert, wenn scheinbar nichts passiert, eben nur öffnen und dann wird aus scheinbar nichts sehr viel.
Kommen wir mal zu einem anderen Leibeswohl. Du feierst nämlich auch den Sonntagsbraten deiner Oma. Was war denn da so toll?
Ja, das ist ja so ein Gesamtkunstwerk, so ein Sonntagsbraten. Und zwar nicht nur in kulinarischer, sondern auch in geselliger Hinsicht, weil kein Mensch bratet sich einen Sonntagsbraten für sich alleine, sondern da lädt man ein paar Leute ein. Dann kauft man den auch nicht im Vorbeigehen, sondern da braucht es einen Fleischer des Vertrauens. Der wird eingelegt, schmurgelt stundenlang vor sich hin. Da wächst die Vorfreude, es riecht gut und die Beilagen, die Knödel müssen hergerichtet werden, der Tisch schön gedeckt und alle reichen sich dann, kennt man ja auch, gibst du mir mal die Schüssel und kann ich mal die Sauciere haben. Also es ist wie so eine Choreografie, ein Fest, richtig. Und weil es eben auch so aufwendig ist und so kostbar, ich meine, das ist auch nicht billig, so ein gutes Stück Fleisch, dann entspricht das eigentlich, habe ich mir überlegt, doch auch so diesen neuen nachhaltigen Ernährungsrhythmen, weil öfter als einmal die Woche kann man sich das eh nicht erlauben.
Aber ich habe dann auch noch gedacht, ja, weil du gerade sagst, dass ja, man lädt ein paar Leute ein. Ich meine, früher hat man Leute einfach zum Essen eingeladen. Heute musst du erstmal rumfragen, wer was alles nicht isst oder nicht verträgt. Und ich weiß gar nicht, ob man noch einen Sonntagsbraten hinstellen kann und dann drei Leute sagen dann ab, um Gottes Willen, ich esse doch kein Fleisch mehr.
Ja, man kommt gar nicht mehr hinterher mit diesen Ernährungsvorschriften. Also da habe ich aber auch mal bei uns im Programm einen Ernährungsexperten gehört, der gesagt hat, man soll endlich wieder auf den eigenen Bauch hören. Der sagt einem schon genau, was man verträgt und was nicht.
An einer Stelle habe ich mich aber selber bös ertappt gefühlt beim Thema Pünktlichkeit. Ne? Da plädierst du auch irgendwie doch auch ein bisschen fürs Laissez-faire, 5 Minuten später kommen oder auch nicht oder mal eine halbe Stunde, was soll sein? Ich habe da gejault, weil ich bislang so stolz drauf war und immer noch bin, so immer pünktlich zu sein. Seit frühester Jugend, wenn ich mal bei einer Einladung 10 Minuten über die Zeit war, wollten die Leute mich schon vermisst melden. aber ich habe das eigentlich immer umgekehrt begründet und sozusagen gesagt, ich mag einfach keinen Menschen auf mich warten lassen. Jetzt nach deinem Buch denke ich, ich bin einem Wahn verfallen.
Ich auch, ich bin auch überpünktlich, ich bin immer zu früh.
Beim Radio müssen wir
Es geht ja in vielen Berufen gar nicht. Es geht in dem Buch ja auch nicht, dass das ein Aufruf zur Unpünktlichkeit, zur Völlerei oder zum Messitum sein soll, sondern um eine andere Perspektive da drauf. Und mir ist eben aufgefallen, man sagt zum Beispiel, Psychologen sagen, Leute, die unpünktlich sind, die können dafür andere Sachen gut. Manche sind totale Optimisten, die schätzen einfach immer ihre Zeit noch zu viel ein. Oder viele sind emotionale Ideentypen, denen ständig was Neues einfällt, die sich also verzetteln. Und ich fand ganz toll, habe ich eine schöne Anekdote gefunden. Liz Taylor, die Schauspielerin, die war wohl eine legendäre zu Spätkommerin und sie hat sogar verfügt, dass ihr Sarg, wenn es denn mal soweit ist, 15 Minuten zu spät in die Kirche gebracht wird. Und das fand ich doch eine sehr gelungene Pointe eines Lebens. Also man muss die zu Spätkommer einfach irgendwie anders sehen.
Und wenn du demnächst oder nächste Woche, glaube ich, schon wieder im Lamm-Lesart-Mikrofon bist und dann heißt es dann die Lesart mit Andrea Gerg und dann kommt deine Sprecherstimme, sie kommt 5 Minuten später, dann wissen wir, woran das liegt, nämlich an deinem Buch Ideen gegen den Optimierungswahn. Zusammen mit Moni Point hast du das geschrieben, das Buch im Kein und Aber Verlag, 190 Seiten, der Umfang, 15 Euro der Preis. Vielen Dank, Andrea, für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.